Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro. Hallo Ann-Marlene.
Ich gucke schon aus dem Bild.
Ja.
Ja, und ich gucke weg aus dem Bild, weil ich einen Lachflash bekomme, weil wir jetzt, bevor du begrüßt, wir müssen schon so lachen, ja. Weil du da immer dieses schöne, fröhliche Gesicht
hast. Ich weiß auch nicht, das ist ein Automatismus, wobei ich muss sagen, ich muss mich heute direkt vorab entschuldigen, weil ich dermaßen gerade von meinem blöden Heuschnupfen, auf den jetzt auch noch die Impfung, über die ich mich ja sehr freue, draufkommt, aber so gebeutelt bin und meine Nase läuft und meine Augen triefen und meine Medikamente wollen nicht mehr wirken. Ich weiß nicht, ob es was mit der Impfung zu tun hat. Auf jeden Fall sitze ich hier und fühle mich, als ob ich Rotz und Wasser heule. Und wahrscheinlich klinge ich auch so. Also dafür vorab Entschuldigung.
Ja, und du siehst auch so aus, also wie du vorhin zu mir gesagt hast, ich sehe aus, als ob ich tagelang durchgemacht habe. Ja, so sieht sie aus. Aber wie ich finde, weißt du was, Caro, da ist ja, du siehst aus, als ob du durchgeweint hast. Und das passt zu dem Thema heute, also die Female Genital Mutilation, weibliche Beschneidung, obwohl wir gerade noch eine Mail zur männlichen Beschneidung lesen wollen. Aber das ist genau richtig, weil die weibliche Beschneidung ist so grausam, dass ich, während ich das vorbereitet habe, gedacht habe, oh, hoffentlich muss ich nicht weinen, wenn wir darüber sprechen.
Ja, das glaube ich dir sofort. Ja. Wir gehen da auch direkt gleich rein. Allerdings, genau, du hast es gerade angedeutet, gab es noch eine Zuschrift zum Thema männliche Beschneidung, über die wir ja letztes Mal gesprochen haben. Und die würde ich gerne noch, bevor wir dann mit dem anderen Thema einsteigen, noch mal kurz einmal erwähnen. Und zwar geht es da nochmal um einen erwachsenen Mann, der eine Beschneidung vornehmen lassen musste, vor allem aufgrund einer Hautveränderung, die er am Penis hatte.
Ja.
Also das ist tatsächlich was ich auch zuletzt häufiger gehört habe, das nennt sich Lichen, ne? Korrigier mich, oder habe ich es?
Lichensklerosus.
Genau.
Ja, Lichensklerosus. Und das haben auch viele Frauen am Genital. Bevorzugt am Genital bei Frauen, aber seltener dann auch bei Männern. Ja, schreibt die auch.
Genau. Ja. Und da war dann am Ende, ne, das breitet sich, vielleicht kannst du es ganz kurz erklären, was es ist. Ich glaube, das ist so eine Art Vernarbung, ne, oder so. Da bildet
sich. Na, so weiße Flecke. Ja. Aber genau. Und die kann man, er hat es auch versucht mit Cremes behandeln und so weiter. Und dann haben die das volle Programm bekommen, dass es gebrannt hat bei ihm. Und dann haben die irgendwann nach länger, die haben versucht, Geschlechtsverkehr, also den herkömmlichen, und da hat sie dann auch noch Brennen gekriegt und Blasenentzündung und was weiß ich, also das volle Störungsprogramm der Sexualität. Und deswegen haben die auch entschieden, also nach mehreren Ärztebesuchen, haben die auch auf sehr unsensibler Weise, wie sie schreiben, einfach mal klatsch, hier ist die Diagnose und Vorhaut ab. Ja. Und bei denen ist es aber so, Caro, das schreibt sie auch, das war aber richtig, weil die sind danach seitdem also einfach herrlich erlöst, dass die Flecke sind weg und das ist vorbei. Nur haben die eine andere Nebenwirkung festgestellt, weil, weißt du, dass wir besprochen haben, dass über Zeit hornhautförmlich entstehen kann, weil nichts durch die Vorhaut geschützt ist. Also das ist, glaube ich, bei denen auch zu früh, das zu sagen. Aber die haben das Umgekehrte, nämlich er kommt jetzt sehr früh.
Ja, genau. Ja, weil dieser Schutz der Eichel, ne, auch nicht mehr, dieser ganz sensiblen Stelle am Penis nicht mehr gegeben ist.
Da, also Vorhaut sensibel ist weg. Also da könnte man ja sagen, wenn diese sensible Stelle weg ist, müsse er doch jetzt mehr Probleme haben, also gar nicht so erregt sein. Ja, aber es bleiben ja noch Reste der Vorhaut und diese Vorhaut, die sowieso eine Socke über sich selbst fährt, also bei jedem Stoß oder so, vielmehr, wenn man rauszieht aus der Vagina oder wo auch immer, anal, wo man Sex hat, dann zieht er sich ja in die Socke wieder rein. Ja. Und da ist dann weniger Reibung auf die Eichel und auf den noch gebliebenen sensiblen Stellen. Und die liegen jetzt, muss man sich vorstellen, je nach Menge der Vorhaut, die abgeschnitten wurde, ist eine Erektion denn ein komplett strammer Penis mit allem frei. Das heißt, sowohl rein und raus ist volle Reibung auf die sensiblen Stellen.
Ja, das ist schon ein
Unterschied. Und da gibt es bei jungen Männern häufig dass die dann plötzlich doch früher kommen. Und da muss ich nur sagen, die kommen ganz gut damit klar. Aber wenn Sie das verändern wollen, dann können die ja reinhören in die Podcasts, oder das steht auch in einigen von meinen Büchern, ja, Dinge dazu, also in dem Männerbuch gerade vor allem, weil es das damit, er kann es verändern, wenn er weniger überall am Körper anspannt. Also normalerweise, ja, also bei ganz vielen Paaren, laut Studien liegt der Mann ja oben, ja, und dann hat er alles mögliche angespannt. Oberschenkel, Schulter, Bauchmuskeln, Po-Muskeln und so weiter. Und wenn er ein bisschen mehr lernt über seinen Körper und weniger anspannt, dann kann er quasi lernen zu steuern in dem Bereich vor dem Point of No Return.
Ja,
also genau. Er hat ja einen Bereich in der Erregung, wo er noch nicht abschießt.
Ja.
Und wenn er das merkt, er muss quasi seine Erregung besser kennenlernen und seinen Körper.
Ja.
Dann kann er selber mit den bekannten Werkzeugen Muskelspannung, mhm, und Atem und das Tempo, was er nutzt. Ja. Also wie schnell, wenn er zum Beispiel langsamer wird, weniger anspannt und tiefer atmet, dann wird er auch nicht, dann kann er besser steuern.
Oder vielleicht auch, dachte ich gerade, weil du ja die Position erwähnt hast, das oben liegen, oder die Position vielleicht auch verändern, ja, und sich nach zum Beispiel,
natürlich,
nach unten legen. Dann ist die Anspannung ja, wenn man entspannt, ja, auf dem Rücken liegt, ja, auch nicht mehr so hoch.
So ist es.
Vielleicht ist das, so wäre ist das es. Auch ein erster Schritt.
Du kleine Sexologin, du, das ist richtig.
Das habe ich mir jetzt einfach so ganz unsexologisch hergeleitet, dass das ja vielleicht auch ein einfacherer Schritt wäre, als wenn man...
Es ist total richtig. Löffelchen oder Missionar, wo er unten liegt, dann ist er entspannter.
Genau.
Und da kann er dann fein liegen und überlegen, langsamer gegenzustoßen und vielleicht auch kurz mal sich mit seinem Atem beschäftigen.
Ja, genau.
Da findet man alles Mögliche im Netz, so Atemüb-Apps und so.
Ja.
Und dann kann er ein bisschen, also das ist einfach, wenn er zu stramm ist, zu schnell und zu wild, also auch in der Leidenschaft. Man kann auch leidenschaftlich sein mit kräftigen Stoßen, aber nicht schnell.
Ja, okay. Ja.
Und so solche Sachen, aber es steht in ganz vielen Büchern von mir, also in jedem Fall in dem Männerbuch, steht ganz viel dazu. Wenn man das wirklich wissen
ja,
will.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil du meinst, du kleine Sexologin. Ich bin jetzt aber auch ja schon über ein Jahr bei dir in der Lehre, also was soll ich sagen? Ich mache quasi hier im Schnellverfahren, im Eilverfahren noch so ein abgespecktes Sexologie-Studium.
Ja. Haben viele gesagt, Kameramänner,
ja,
Tonmänner, Frauen, ja, was weiß ich. Also das sind tatsächlich oft Männer, die Ton- und Kameramänner, aber es gibt auch Kamerafrauen, aber die sind sehr schwer, die neuen Kameras.
Ja.
Deswegen ist das nicht Diskriminierung, aber das gibt's. Es ist schwer, die zu halten. Die entwickeln immer mehr und mehr Halte.
Ja.
Oh, andere Halterungen für die Kameras, müsst ihr euch mal vorstellen, wo man die früher gehalten hat immer, dann haben die so Gerüste förmlich, was um das Becken herum geht. Und ein Kameramann, Jörg von Make Love, der hat erzählt, dass es jetzt Pflicht-Yoga-Stunden gibt im Studium, also wenn du Kameramann werden willst, weil man jetzt gemerkt hat, man muss einen sehr guten... eine Beckenstellung und also eine Mitte,
ja,
haben, weil sonst kriegt man ganz schnell Berufsschädigungen, also wirklich von der Kamera, vom Kamerahalten, weil die so schwer ist. Ich trage schwer und es ist nicht mein Penis. Ja, mir fiel gerade so dumme Witze ein von früher.
Ja, die sind aber irgendwie auch.
Ich kann nicht alleine zur Orthopäden, ich kann nicht alleine zur Toilette.
Ja, ja.
Das sagte der Orthopäde, weil wieso, ich darf nicht schwer tragen.
Ja, das ist genau so ein Bild habe ich ja neulich auch mal wieder. Man kriegt ja manchmal so kleine Scherzchen per WhatsApp weiter. Ich mag auch gar nicht sagen, von wem es kam, da schäme ich mich.
Ja.
Das ist auch einer, das passt gerade so dazu, auf diesem Pissbecken oder Pissoir oder wie nennt man das? Und diese typische Szene,
ja,
mehrere Männer nebeneinander am Pissbecken und zwei standen und haben gepinkelt und einer saß und hat gepinkelt und sagte dann auch zu den anderen, die irgendwie irritiert guckten, warum er sich nun auf das Pissbecken setzt. Naja, mein Orthopäde hat gesagt, ich soll nicht so schwer tragen.
Ja, Alter, das war der Witz. Also ich dachte, ich erzähle jetzt einen alten 90er-Witz, aber da siehst du, der läuft immer noch.
Ist ein Dauerbrenner offensichtlich, genau. Ja, so, wir drücken uns so ein bisschen um das schwere Thema, ne, was du schon angerissen hast.
Nein, also die Mail, die ist okay, ne? Wir wollten das erwähnen, weil wir, ich bin absolut gegen Beschneidung in jeglicher Form, hätte ich fast gesagt. Und zumindest, das schreibt diese Frau auch, bei jüngeren Menschen, die selbst nicht entscheiden können.
Genau.
Da muss es wirklich medizinisch notwendig sein und da kann man eine Art von OP machen, die nicht Vorhaut abschneidet, sondern einfach erweitert den Kranz.
Ja.
Aber bei diesem Mann war es ein Erwachsener und er hat damit sein Problem gelöst.
Ja, und er konnte frei entscheiden. Ne? Keiner wird gezwungen und so weiter. Das ist halt der große Unterschied, das hast du ja letztes Mal auch sehr betont, ne? Dass man diese Wahlfreiheit zumindest irgendwie auch erhält, es sei denn, es ist medizinisch zwingend notwendig. Also das
Ja,
Genau, aber nun zu den.
Und weißt du was? Ich mach mal einfach den direkten Sprung zu den Frauen, weil mir gerade ein Satz von aus dem Film Female Pleasure, ich werde es später noch erwähnen, weil den kann man wirklich, das ist ein toller Film, aber ich erwähne ihn später zum Ende hin. Aber da war ein Satz drin das sind fünf Geschichten, von Frauen, und eine davon ist eben eine Frau, die wirklich, ja, man kann sagen, Bildung statt Beschneidung. Sie versucht, Leila Hussein heißt sie. Sie versucht wirklich davor zu gehen und Leute aufzuklären, um diese weibliche Beschneidung zu vermeiden. Aber in dem Film, ich meine, dass es in dem Film war, da wurde gesagt, sie zeigt es richtig, die verschiedenen Formen der Beschneidung bei der Frau. Wir kommen noch dazu. Aber sie sagt dann, diese ganze Beschneidung, die auch gemacht wird, wir werden gleich erklären, was es ist. Also ganz klar, als würde man beim Mann nicht die Vorhaut abschneiden, sondern den Penis.
Ja, krass. Ja.
Den Penis. Ende aus. Ja. Das ist das, was Frauen angetan werden. Ja.
Da ist überhaupt keine Form von, oder korrigier mich, wenn ich es jetzt falsch sage, von Lust oder so mehr dann auch, ne, oder sexuellem Genuss möglich, oder?
Ja, jetzt springst du rein in der allerletzten. Also es gibt so viel zu sagen dazu. Wir werden es gleich alles besprechen. Aber eins der Dinge, die fast nie erwähnt werden von Organisationen, die versuchen, das hier zu verhindern oder unterbinden oder Gesetze zu machen, dass es verboten wird. Das ist ja hier bei uns verboten. Oder bei anderen offiziellen Berichten, da ist eine Sache nie erwähnt. Da wird sowas erwähnt wie, dann geht's schief mit der Blutung, weil die Frau ist fast zugenäht oder sie kann nicht mehr gut pinkeln und so, wie kommen dazu? Aber eine Sache wird nie erwähnt, dass man damit, also diesen Frauen und Mädchen, ihnen wird ihrer Fähigkeit zu sexuellen Genuss entweder komplett genommen oder deutlich eingeschränkt. Also weil die Klitoris ist ja auch Innenhaare und es geht hier bei der weiblichen Beschneidung um Abschneiden von äußerlichen Dingen. Ja. Also die manchmal die ganze Vulva und jetzt kann ich ja auch einfach sagen, innere Lippen, also kleine innere, wie man die nennen möchte, äußere, die Lippen, die Polsterungen draußen und sowieso die Klitoris.
Okay.
Und eventuell noch zunähen, also den Eingang so zunähen, dass gerade mal so ein kleines Löchle da ist, wenn sie blutet und wenn für das Blut und dass sie pinkeln kann. Ja. Aber wenn es später zum Geschlechtsverkehr kommt, dann kann man sicher sein, dass es blutet, weil da passt überhaupt nicht ein Penis rein, das reißt alles auf.
Also da muss ich gestehen.
Und es ist so grausam, wie ich es jetzt sage. Grausam.
Ich finde es auch gerade extrem grausam, muss ich sagen. Zumindest was die inneren und äußeren Lippen anbetrifft, war mir das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich hatte vor allem die Klitoris tatsächlich oder diese Perle, ne, so das, was man halt von außen sieht, was nicht im Inneren des Körpers liegt. Das hatte ich gerade tatsächlich im Kopf, als ich an das Thema auch vorab schon gedacht habe.
Ja.
Deswegen, das erschreckt mich ehrlich gesagt auch gerade sehr.
Ja, das ist, in dem Film wird es gezeigt, wie die verschiedenen Grade, da ist so ein großes Tonmodell, aber wirklich groß, ich glaube 50 Zentimeter oder so, eine Vulva, die wirklich groß ist. Und dann wird gezeigt mit einer großen Schere, wie die verschiedenen Grade sind. Sie schnippelt wirklich, in dem Film zeigt sie das. Und das ist ja noch sauber, weil das ist eine große, scharfe Schere. Aber so wie es oft gemacht wird, sind es kleine, dreckige Rasierklingen oder merkwürdige andere Gerätschaften mit dreckigen Nägeln im Sand irgendwo. Ja, jetzt kommt's. Es sind mehrere afrikanische Länder. Ja. Also, aber auch in Asien, Mittelosten, also so besonders wird immer genannt Irak und Ägypten und dann eben diese ganzen verschiedenen oder einige Länder, afrikanische Länder, oft Eritrea, Somalia, Äthiopien.
Ich musste gerade an Waris Dirie und Wüstenblume denken, ne? Die macht sich da ja auch extrem, setzt sich da ja extrem für ein, also für Aufklärung und gegen weibliche, ja, man kann eigentlich auch von Genitalverstümmelung sprechen, ne? Das ist ja auch der Begriff, der...
Nein, nicht eigentlich. Es ist definitiv gerade 1a, geradeaus Genitalverstümmelung. Genau. Und ich finde, wer das so nicht bezeichnen möchte, bei einer Frau, was kriegt sie da abgeschnitten oder was? Dann denkt bitte dran, man würde den Penis abschneiden und dann sag jetzt, ob es Genitalverstümmelung ist oder nicht. Und wir können auch sagen, oder wir schneiden den in der Mitte ab oder wir schneiden einfach das Dach, also wir schneiden die Eichel und das und das Bändchen ab. Ja. Dann kann er die Stange behalten. Ja. Also es wird nicht deutlich gesagt und ich sage es jetzt so, bei der Frau ist es so, als ob man den Penis in der Mitte durchschneidet oder ganz ab. Und das wollte ich ja gerade sagen, in dem Film, dann wird es gezeigt, wie die in diesem Modellierwachs und da ist nichts mehr über. Und was ich so frappierend fand, das wird gezeigt, dass sie unterrichtet ja drin, diese Frau aus, die ist in Somalien geboren, also Leila Hussein. Ja. Sie unterrichtet richtig, was heißt diese Beschneidung? Und da stehen so 5, 8 junge Männer und gucken zu in dem Kurs oder an der öffentlichen Stelle, wo sie gerade da das zeigt. Aha. Und die werden nachher interviewt und man sieht auch, dass es sind ganz ehrliche Aufnahmen. Also die Filme, die sind von Barbara Miller gemacht. Die in 2018 ist der hier gemacht, Female Pleasure. Und das ist ein Dokumentarfilmerin auch. Aber es ist wie ein Spielfilm. So spannend ist das. Und man sieht bei diesen Männern, die da stehen, dass sie es nicht wussten.
Ja.
Die Männer in der Kultur, die wissen, dass den Frauen so etwas passiert, aber sie wissen oft gar nicht, was es heißt.
Nee.
Also, wieso, das wird alles abgeschnitten und so weiter. Und das Ding ist, es geht darum, bei kulturell geht es darum, wo auch immer, ich habe jetzt nicht geguckt, wo es steht, aber, weil es sind ja verschiedene Religionen auch und so weiter und Kulturen, aber es geht darum, dass eine Frau, wenn für die Ehe, da haben wir die wieder, das böse Biest, also Ehe und Gesellschaft, das böse wirklich, Biest, Ehe. Weil wenn Ehe so daherkommt, das ist eins der Gründe, warum ich das so beschissen finde, Kirche und Gott und mit der Ehe und so, ich trete jetzt ganz viele Leute auf die Füße, weil Ehe, das kann ja auch was Tolles sein, Gott, Religion, Ehe, aber hier geht es darum, dass Frauen für die Ehe, also Frauen, der Mann nicht, Frauen müssen rein und sauber sein. Und dazu gehört dummerweise, dass das alles abgeschnitten ist.
Okay.
Oder Teile abgeschnitten sind. Sonst ist sie nicht rein und sauber. Und das ist der Grund, warum viele Frauen in Ländern, wo es so nötig und wichtig ist, dass man einen Mann hat, und zwar für die Versorgung und für das Leben. Dann weiß so eine Mutter, die ihre Tochter schützen will, die das nicht möchte, dass ihr das Gleiche passiert, wie es ihr selbst passiert ist, die schützt dann ihre Tochter, aber dann weiß sie genau, sie ist lost. Ja,
sie ist nicht mehr vermittlungsfähig.
Sie wird nicht heiraten können, sie ist quasi dreckig. Sie ist dreckig, weil sie noch nicht beschnitten wurde.
Ja, okay. Ja, das ist der Hauptgrund, kann man sagen, ne? Warum das durchgeführt wird. Okay. Ja, ich wollte dich nämlich gerade noch mal fragen, was es noch für Anlässe gibt. Also dieser Grund war mir schon irgendwie bewusst und das ist der Hauptgrund, kann man sagen, in vielen, vielen Fällen.
Ja, aber wenn du auf Metaebene gehst, dann ist der Hauptgrund, die Frau zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass sie Sex nicht genießen kann.
Okay, und da diesen Drive
dann auch nicht hat. Dann wird sie nicht mit anderen Männern schlafen, da wird sie nicht, also das ist der Keuschheitsgürtel und, wenn sie Schmerzen hat, wenn sie jedes Mal aufreißt, wenn sie keinen Orgasmus kriegen kann oder, dann kann sie den Sex auch nicht genießen, dann kann der Mann sicher sein, er schläft nur mit ihr und zwar unter Schmerzen und dann weiß er auch, die Kinder sind von ihm. Also es geht um Kontrolle gegen Frauen.
Ich finde ja auch, also das ist jetzt zwar irgendwie, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das so ein passiger Bogen ist, aber ich habe das Bild einfach die ganze Zeit irgendwie vor Augen, weil es sich mir so eingebrannt hat und zwar war das eine Szene, ich glaube, du kennst die Serie auch, in dieser dystopischen Serie The Handmaid's Tale. Da ist doch diese eine Frau, die lesbisch ist. Ne? Und dann irgendwie, das ist ja da in dem System, um das es in dem Film geht, ja überhaupt nicht angesehen, gleichgeschlechtliche Liebe. Das ist ja auch so eine Art Gottesstaat. Und sie hat dann irgendwie, wird glaube ich beim Sex mit einer Frau erwischt und als Konsequenz oder Sanktion dafür wird ihr dann auch die Klitoris entfernt, ne? Irgendwie unter Vollnarkose immerhin. Das ist ja auch nicht immer unbedingt gegeben. Und dann dieses Bild, wie sie dann da steht, also gar nicht wissen, was mit ihr geschehen ist und dann sieht diese verklebte Vulva, auf die man dann schaut, die so bandagiert ist und dieser Moment, wo ihr dann bewusst wurde, was ihr da angetan wurde, das hat sich bei mir so eingeprägt, dieses Bild und dieser Schmerz, der ging irgendwie auch bei mir nur durchs Zuschauen. Das ist, wie gesagt, so dystopische Serie. Also es ist
ja,
das stimmt. Nicht mal real, aber allein da, das fand ich schon so, das hat mich so mitgenommen, also so dieser Schmerz irgendwie und dieser Verlust, also auch dieser Verlust, ne, was das dann auch perspektivisch bedeutet, das fand ich so erschütternd.
Ja, aber ich hatte die gleiche Reaktion. Ich erinnere mich jetzt. Und nur damit, wenn es jemand, also The Handmaid's Tale, also das, wie heißt das auf Deutsch? Also
der Report der Markt oder so. Der Markt, glaube ich, auf
Deutsch. Der Report der Markt. Weil da passieren ja einige Dinge drin, auch einige, die auch an das Hitler-Nazi-Regime erinnert und so. Also das sind so Sachen drin, wo man in dem Film sitzt und denkt, wow, das ist ja hart. Das ist ja viel, aber wie die Autorin von dieser Serie, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es sind ja die Bücher, die verfilmt wurden. Und sie hat sich zugesichert, dass sie auch Rechte hat bei den Filmen mitzuentscheiden. Und sie hat gesagt in verschiedenen Interviews, dass keine Szene darin nicht auf der Welt auch wirklich stattgefunden hat oder stattfindet. Und jetzt hast du das gerade gesagt. Wie groß der Schock ist für diese Frau, dass sie plötzlich keinen Klitoris mehr hat und das tut ja auch weh und es ist verbunden und so weiter, aber immerhin unter Narkose, hast du gesagt. Ich möchte betonen, dass die meisten oder alle Beschneidungen, also die meisten auf der Welt an Frauen einfach schnipp, schnapp, man hält das Kind fest oder die Frau komplett ohne Narkose und es sterben natürlich Frauen dran, weil es in den durchbluteten Gegenden unten, das Genital, Becken, all das unten, das ist ja schwerst durchblutet, die verbluten oft.
Ja, das ist wirklich, also gerade wenn es so aus,
oder Entzündungen,
wenn es so ausgeführt wird, wie du es vorhin beschrieben hast, ne, dass auch tatsächlich innere und äußere Lippen da noch, das sind ja riesen Wunden,
Bereiche, die
da auch entstehen dann, ne?
Wahnsinn. Ja. Und dann wird also mit irgendwas zugedeckt und Gase oder was weiß ich oder Blätter, irgendwas, also Druck drauf und dann die Beine übereinander schlagen und zusammenbinden. Und dann kann das Mädchen da liegen, bis es heilt. Also das ist, ich finde, wir müssen nicht diskutieren, ob das Körperverletzung ist. Und deswegen ist es in Deutschland gnadenlos
verboten. Ja, vor allem auch, wenn es dann nicht der Moment ist, ne, des Verblutens, aber auch allein, also das ist ja alles nicht steril. Auch die Werkzeuge, die benutzt werden oder die Instrumente, ne, dann sind es die Folgeinfektionen, die einfach entstehen, die Entzündungen und so weiter. Ja. Also da mag man gar nicht also so sehr, aber man ahnt schon, was das auch dann noch nach sich zieht. Ne? Also an diese Wundheilungsprozesse, also ja.
Und da sind diese, also wenn man das überlebt, dann gibt es eben diese, jetzt sagen die verschiedenen Organisationen und so weiter, die reden von lebenslangen physischen und psychischen Folgen. Jetzt hast du es ja schon beschrieben. Dieses, was für ein Schock in dem Film, wenn man, das ist mir angetan worden. Und jetzt ist es aber so, wenn du in einer Kultur lebst, wo das völlig normal ist und du willst es, weil du willst einen Mann abhaben, dass viele von denen, wenn man spricht mit diesen Frauen, also ich kenne ja nicht ganz viele, aber ich habe viele Dokumentarfilme und so gesehen, dass immer wieder die Frauen sagen, nein, das ist kein Problem. Und weil die kennen ja auch nichts anderes. Die wachsen, also der Schmerz kam meist als Kind. Und dieser Übergriff als Kind, du lernst dich zu unterordnen und dann hast du einfach mal mehr oder weniger schmerzhaften Sex und wie auch oft beschrieben wird, Geburten sind schwierig, das ist klar, weil es ist kein Platz, ein Kindkopf rauszukommen, wenn du so zugenäht wirst. In der gravierenden Beschneidung, es gibt ja diese verschiedenen Stadien und da immer wieder sagen diese Frauen, nein, mir macht es keine Beschwerden und so, aber andere stellen sich das hin und sagen, die auch selbst sich beschnitten sind, es ist so ein großes Tabu, dass sie nicht drüber sprechen wollen.
Okay.
Und es hilft ja auch nicht, einfach zu sagen, du wirst nicht beschnitten, wenn dann alle nicht heiraten können und keine Kinder bekommen können oder umgebracht werden oder. Also geht es hier um wirklich gravierende Aufklärung, Bildung, Erwachsenenbildung. Ja. Was heißt das? Warum wird's gemacht? Und müsst ihr es machen? Und Caro, deswegen, es gibt auch hier in Deutschland, das ist ja hier, wir sind ja hier, wir reden ja nicht von
Koppel
oder so woanders. Ja. Also es gab so eine Sendung, Tagesschau in 2020, also neu.
Ja.
Das spricht davon, in Deutschland sind es jetzt ungefähr 68.000 Beschnittenen. Aha. Und es steht, das Interessante ist, es ist 30% gestiegen in den letzten Jahren. In den letzten 2 Jahren sogar stand da. Ja, durch die Zuwanderer, immer stärkere Zuwanderung. Und wenn so eine Kultur, Leute aus so einer Kultur hier kommen, dann haben sie auch hier ihr Problem. Also sie müssen es machen, sonst kriegt ihr das Kind. Und was dann passiert, das habe ich auch aus Dänemark mehrfach gesehen, mehrere Beispiele, steht ja oft in den Medien, dass das denn so, wie andere Leute hier in den Ferien ihren Busen operieren lassen, so, da gibt's ja auch Geschichten, hier so 19-Jährige oder da starb auch eine in Hamburg, eine 21-Jährige oder so bei einer Busen-OP, dann ist es in den Ferien nach Hause für die Beschneidung. Dann zurück in das Land, wo das nicht verboten ist, ist und dann machen. Und dann gibt es so noch Geschichten, dass Familien zusammenschmeißen, um so jemand hier rüber zu fliegen. Und es gibt aber auch neue Beispiele für Strafen dafür, die das machen, also langjährige Gefängnisstrafen. Es wird geahndet und sogar unser Familienministerium, die Ministerin auch dazu aufgefordert, wenn man davon hört, diese furchtbare Menschenrechtsverletzung anzuzeigen. Und auch wenn man weiß, die wird bald passieren. Ja. Es gibt nämlich Zahlen, die sehr hohe Zahlen auch, davon Frauen, die demnächst gefährdet sind, gemacht zu bekommen. Also wo man das vielleicht noch rechtzeitig stoppen kann, wenn man das mit bemerkt.
Ja, also wenn ich das jetzt so höre von dir, klingt das irgendwie nach fast für mich nach so einer ausweglosen Situation, oder? Also da müsste sich ja die komplette Kultur ändern, um das irgendwie zu unterbinden. Ne? Also da reicht, also Aufklärung ist das eine, aber du dann zahlst du, ne, wenn du dann dich dagegen entscheidest, ist der Preis dann doch wieder auch ein anderer. Also das ist so ein Abwägen auch, ne? Irgendwie Abwägen zwischen Pest und Cholera, kann man irgendwie gefühlt sagen.
Caro, und das ist das Problem. Das, wir sprechen so oft drüber. Das ist das Patriarchat. Also das die männerdominierte Gesellschaft, da hat es keinen Platz für Frauen, die auch menschliche Wesen sind und ihre Sexualität genießen können und so weiter. Und deswegen empfehle ich auch diesen Film, Female Pleasure. Weil da siehst du fünf verschiedene Frauengeschichten auf der Welt. Also eine Japanerin, eine Italienerin, glaube ich, eine Deutsche, da ist Religion drin, da ist auch eine Jüdin ist drin und verschiedene, also fünf Frauen auf ihrem Weg, wo auch sich eine gewehrt hat. Also die ist hat eine wie heißt dieser Bereich in New York mit den wirklich orthodoxen, also jüdisch Judentum, so wie ihre eigene kleine Enklave und so. Das ist es, ich sitze davor und krümme mir die Zehe. Ich verstehe das nicht, wie jemand so bestimmen kann, dass Frauen so schlecht sind. Also da steht es wörtlich, wenn eine Frau nicht pariert oder nicht gehorcht, schlag sie. Also Gebärmaschinen und so.
Ja, das wird ja in dieser Serie, über die wir eben kurz schon gesprochen haben, in dem Zusammenhang The Handmaid's Tale auch wirklich auf die Spitze getrieben, ne? Dieses Patriarchat. Also das finde ich auch, das ist wirklich manchmal, wenn man sich das als Frau so anschaut, kaum aus, also in vielerlei, ne? Also einmal diese Beschneidungsszene gibt's ja da und viele andere aber auch. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Und ich habe mich lange gefragt, so warum man das als Frau so mitmacht, also aus meiner sehr komfortablen Sichtweise, ne? Also und dann wird das aber so nach und nach auch wirklich klar, was es so für drakonische Strafen gibt, wenn man sich dem nicht beugt, ne? Und dann wird irgendwie klar, warum es dann doch irgendwie passiert am Ende. Also das ist so schwer auszuhalten.
Ja, und jetzt sagst du auf die Spitze getrieben. Nein, in dem Film ist es nicht auf die Spitze getrieben. Es gibt Orte auf der Welt, wo es so ist.
Ja, nein, ich meine aber einfach in der Dichte auf die Spitze getrieben, ne? Was da alles passiert, da ist so wirklich, finde ich, viel von dem, was Frauen so
ertragen müssen. Nein, das ist nicht auf die Spitze getrieben. Es gibt Orte auf der Welt, wo es so ist. In dem Film rennen die mit roten Sachen durch die Gegend. In den Ländern, in denen ich meine, laufen die im schwarzen Käfig mit Gitter vorm Auge durch die Gegend. Und da kriegst du auch, da ist nichts auf die Spitze getrieben. So ist es dort.
Ja, okay, ja, ich dachte vielleicht in der Dichte. Also, ne,
ist in der so Dichte, ist es Formen von so. Unterdrückung. Diese Frauen haben gar keine
Das ist halt die Frage,
Rechte,
die ich mir...
Gar keine, die müssen alles machen, was
ihr Mann sagt. Das habe ich mich gefragt, ob...
Das ist genau so. Die können die töten, die können die vergewaltigen und deswegen töten, weil die Schuld haben. Also das ist wie da. Aber bei uns nicht. Okay. Also ich reg mich maßlos auf. Ich finde, und du hast was Wichtiges gesagt, warum man sich nicht wehrt und so weiter, diese wilden Strafen und so. Aber dann überleg doch mal, Frauen hier, die müssten es eigentlich wissen. Und die machen es ja auch mit. Man kämpft nicht, um das gleiche Honorar für den gleichen Job zu kriegen. Man nimmt den Job, weil man froh ist, einen gekriegt zu haben. Eigentlich müsste man sagen, nein, ja, ich mache es nicht. Ich mache es nur für das und das Honorar. Ja. Also es gibt viele Orte, wo man sich wehren kann. Man kann sich auch wehren, indem man aufklärt, dass es gar kein Jungfernhäutchen gibt, was so den Eingang der Vagina komplett schließt und es deswegen auch gar nicht oft blutet beim ersten Mal. Das tun wir ja auch, Leute, in meinem Beruf, in der Sexologie. Das ist übrigens die größte Überraschung für mich gewesen, für mich selbst. Als Sexologin, ich dachte, ich habe jetzt mit sexologischen Problemen, Störungen und so tun. Aber wie schnell es mir klar wurde, nee, ich habe mit Geschlechtern auch zu tun. Mit Gender, mit Diskriminierung, mit Morden und von Leuten, die nicht in das System passen. Und zwar in das System des Patriarchats. Und es wird, ich weiß nicht, ob Leute jetzt sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, was Marlene da immer sagt und so weiter. Wenn man da drin arbeitet als Sexologin, dann muss man drüber reden. Frauen und Männer haben nicht den gleichen Wert. Ja. Immer noch nicht.
Ja.
Und egal, wie viele junge Leute rumlaufen, sagen, yeah, Vulva, Vulva. Und ich, wenn man die Studien anguckt, dann haben die trotzdem den Sex für den Mann. Und es geht um seinen Orgasmus und um den famösen Penis, der nicht abgeschnitten wird.
Aber letztendlich ist der Grund dafür, warum viele rumlaufen jetzt, es ist ja irgendwie fast schon so ein Hype momentan, Vulva hier und da, ne, ist ja auch nur damit endlich sowas wie eine Sichtbarkeit. Ja. Also da ist ja schon irgendwie auch die Unterdrückung mit drin. Ne? Das ist ja so ein Kampf um die Sichtbarkeit auch dieses weiblichen Genitals, dass man es halt einfach so in den Vordergrund überhaupt tragen muss, damit
kann ich mal Werbung machen. Ich vergesse immer den Sender, aber ich war ja bei Scobel, Scobel. Die hatten eine ganze Sendung zu Vulva, Vagina und so weiter. Wenn man eingibt Scobel, Vulva, Vagina und vielleicht sogar Henning oder so, dann kommt diese, das war ein langer TV-Abend mit so hoher Quote und so guten Rückmeldungen, dass ich das unglaublich gerne empfehle. Und weil es so ein Erfolg war, weil so viele Leute darüber was wissen wollen, über die weibliche Sexualität, über die und die Genitalien und so weiter, jetzt machen die weiter live. Da bin ich in der Talkshow mit Methusan Yal und die Liz, wie heißt sie mit Nachnamen? Also die Gynäkologin und die Sheila Delis, danke. Sheila Delis, ich kenne sie total gut. Es ist einfach, ich habe gerade einen Blackout. Sheila Delis und Methusan Yal, die Kulturwissenschaftlerin und ich, wir sitzen bei Scobel und an dem Abend geht es dann um Orgasmus. Und das ist am 10. Juni.
Ah.
Wenn man das googelt, dann kann man es finden.
Das ist ja schon bald.
Ja, das ist ja bald. Mhm. Und da, das ist ja das Tolle bei Gerd, bei Scobel, dass er auch als Mann gar keine Bange hat, dass diese Dinge gesagt werden. Im Gegenteil, er findet, dass sie gesagt werden müssen. Also das ist, viele Männer möchten ja nicht, dass man zu laut darüber spricht, über diese Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Und viele schreien auch, das stimmt gar nicht. Man braucht nur einen Tag Frau sein, dann weiß man's.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und egal über was man spricht, letztendlich, das merken wir ja hier auch im Podcast, man endet irgendwie, man steht am Ende oft vor dieser Wand, ne? Und beschäftigt sich dann mit dieser Ungerechtigkeit und Ungleichheit, also dass viele Wege führen einfach dahin.
Ja, genau. Und ich wollte mal sagen, einmal, diese Gespräche führe ich ja öfter. Ich habe Unterricht auch in so einer Ausbildung und da hat ein Arzt, der Leiter der Ausbildung, tatsächlich dann eingebrochen in die Runde von Frauen und hat gesagt, naja, man findet, wenn man sucht. Und ich hätte ihn fast kastriert.
Oh.
Nein,
ich bin
so wütend geworden und ich habe ihn einfach eiskalt ins Gesicht gesagt, suchen wir gerne weiter, aber glauben Sie mir, ich brauche nicht suchen. Es klatscht mir von alleine ins Gesicht, mindestens ein paar Male am Tag.
Ja, ja.
Diese Unterschiede, was Frauen angetan wird und was ist eine Frau oder, also da gibt's, ich habe gerade ein paar Sachen auf TikTok gesehen, wo eine Frau so dargestellt wird, wie stark sie bestimmt über ihren Freund, dass er nicht anderen Frauen hinterher gucken darf und so, wow, was für eine starke Frau. Nur wie bestimmt sie das? Davor bückt sich einer und der Mann macht, woho. Und sie bückt sich, um ihm zu zeigen, mein Hintern ist geiler. Und da fragt man sich, was ist da die wichtige Botschaft? Eine starke Frau wackelt mit dem Arsch und dann hat sie ihren Mann oder was?
Ja,
und das sind Jugendliche, die sowas zeigen. Es gibt so viel davon.
Ja, es ist
und es gibt auch immer noch Schamlippen und keine Schambeutel. Und wenn jetzt, um auf den Punkt zu bringen, Caro, hier zum Ende, wir sprechen über weibliche Beschneidung oder Genitalverstümmelung, wie ich das lieber nenne, weil es das ist.
Ja.
Wie gesagt, was könnt ihr tun? Ihr möchtet ja nicht Aktivisten und Aktivistinnen werden plötzlich für gegen Genitalbeschneidung, aber wenn es euch interessiert, dieses Thema, dann beginne zu üben, zum Beispiel nicht Schamlippen zu sagen.
Ja.
Nennen die irgendwie Vulvalippen. Wenn euer klein sind, da sind es die kleinen und die großen oder die inneren, die äußeren, was auch immer. Und nimm diese Scham schon mal weg vom weiblichen Geschlecht und vom weiblichen Genital. Getan, ne? Ja, dann hast du und bring dann euren Töchtern bei, Namen zu haben und zwar die richtigen. Ohne dieses Wort Scham, weil ihr sagt auch nicht dem Jungen, das sind deine Schambeutel. Embryologisch gesehen sind das die gleichen heute oder die gleichen, die beiden Geschlechter, Genitalien entstehen ja aus dem gleichen embryonalen Gewebe.
Ja.
Gib dem, besonders dem Mädchen, aber beiden einen Namen für ihre Genitalien und unterstützt auch manchmal, wie wir auch den letzten Malen gesagt haben, den Genuss und nicht nur das Böse machen, das Schlecht machen, das Riechend machen und, ja, gerade beim Mädchen bedarf es vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Die richtigen Namen und auch du darfst über deinen Körper bestimmen.
Ja.
Und lass sie eine Meinung haben dazu und dann wird sich was verändern. Und das Tolle, Caro, ich muss jetzt eine Brücke schlagen für die Männer.
Ja.
Ganz viele junge Männer haben es auch verstanden. Wie ich immer sage, sind feministischer als die Frauen. Die haben überhaupt kein Problem.
Das stimmt, da gibt's tatsächlich, da kommt eine Menge nach. Das fällt mir auch auf. Ja.
Und Väter, die die sich frei nehmen. Wie heißt das? Ich weiß immer, wie dieses Wort nicht.
In Elternzeit gehen.
Man sieht immer mehr Väter und die genießen das. Also es gibt Ecken, wo es sich zeigt, dass eine Art Gleichstellung passiert. Und jetzt in dem Film Female Pleasure, um das abzuschließen von Barbara Miller, da wird ja auch darüber gesprochen und auch auf der Bühne, als wir das vorgestellt haben in Berlin, war aber Maria Furtwängler da, die ich kenne, und die hat ja auch so einen Verein gegründet für Mädchen gegen unterschiedlicher Behandlung von Mädchen und Jungs und so weiter. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen, weil ich das spontan gerade sage.
Ja.
Aber da wurde auf der Bühne auch dieses, überleg doch mal, es ist einfach für alle besser. Es ist für die Männer besser. Ja. Der Druck wird von den Männern genommen. Wir können den Sex genießen und der Mann muss nicht immer weiter hier, wie auch bei mir in der Praxis sagen, wenn ich nur wüsste, was meine Frau mögen würde. Und
das hat doch neulich, als wir die Jasmin Peters, die Beckenboden-Physiotherapeutin, zu Gast hatten, ne, zum Thema Beckenboden in unserem Podcast. Sie hat doch auch gesagt, eigentlich ist Feminismus für Männer. Und meinte damit genau das, was
du gerade gesagt hast. Stimmt, hat sie gesagt. Ja, und das ist gesagt, richtig.
Das ist bei mir hängen geblieben.
Wenn ich so brutal ehrlich oder so klar und deutlich mich gegen diese Genitalverstümmelung, weibliche und auch die Entscheidung, Vorhaut abzuschneiden bei Jungs, die noch nicht selbst entscheiden können, dann ist es, weil jemand, oder das sind viele von uns, die das klar und deutlich sagen, weil es muss stoppen. Ja. Aber es geht nicht um den Kampf zwischen Männern und Frauen. Es gibt ein paar Männer, von denen in den bestimmten Ländern und so weiter, ich sage nicht, was ich am liebsten mit denen machen würde, und man sollte es ja auch nicht machen, selber gewalttätig werden.
Ja.
Aber das ist so nicht in Ordnung.
Ja.
Was in sexueller Hinsicht mit Frauen auf der ganzen Welt passiert.
Ja. Also ich habe tatsächlich noch zwei Fragen zu diesem Beschneidungsthema bei Frauen, die mir jetzt noch so im Kopf rumschwirren. Das eine, das haben wir vorhin schon so angedeutet, also ne, was bedeutet es perspektivisch wirklich, wenn man so dann auf das ganze Leben guckt für die Sexualität? Du hast ja schon gesagt, ne, da bleibt irgendwie eine kleine Öffnung für das Blut und auch für Geschlechtsverkehr, weil Kinder sollen ja dann irgendwann trotzdem kommen. Das ist wahrscheinlich nicht immer angenehm, dann auch Sex zu haben. Also davon mal ab, dass man keine Lust mehr verspürt dabei, aber es ist bestimmt auch,
also
was macht das körperlich auch darüber hinaus noch? Also auch
ich kenne es nicht, weil ich bin nicht beschnitten. Ich weiß nur, was ganz, ganz kleine andere Dinge macht. Wenn eine Frau schreibt und ich habe ja so einen Abdruck jetzt von einer Frau, die einfach ihre Lippen, die inneren, die bei ihr raushingen, die wollte sie kleiner haben und in dieser Abbildung kann man nicht sehen, was oben und unten ist. Und die leidet schon. Die schreibt, sie hat gar keinen, ich weiß, ich kann mein Genital nicht sehen, ich weiß nicht, wenn ich das anfasse, tut es weh, ich kann keinen Genuss mehr. Also, und hier wird viel, viel mehr dran rumgeschnitten. Also, ich kann ja nicht sagen, ich könnte jetzt, ja doch, ich kann sagen, die Klitoris hat auch innere Anteile. Ja, also es kann sein, dass diese Frauen zum Teil auch Orgasmen bekommen können. Aber es wird rumgeschnippelt an der tatsächlich sensibelsten Stelle des menschlichen Körpers. Das ist nämlich die Klitoris. Ohne Betäubung. Und jeder Zelle weiß immer alles.
Ja.
Also wenn die reden würden, wenn solche Frauen mehr reden würden, es reden ja welche, aber viele nicht, dann wüssten wir es viel besser. Also, aber es scheint, dass der Sex oft weh tut. Ich sage jetzt extra oft, weil ja einige behaupten, es hat keinen Unterschied, nur dass sie den Unterschied auch nicht kennen können, weil die als Kind beschnitten wurden. Aber man kann ja nicht als nicht Beschnittene sich das Recht nehmen, plötzlich zu sagen, was allen beschnittenen Frauen empfinden jetzt. Es ist einfach ein grober Eingriff und deswegen wird es bei vielen traumatisch gewesen sein. Also die haben Angst, die haben keinen Spaß und es tut definitiv einfach auch weh, weil es klein ist. Zu klein, wenn die allerstärkste schlimmste Beschneidung gemacht wurde, wo wirklich alles weggeschnitten wird und zusammengenäht wird, dann muss es ja reißen beim Geschlechtsverkehr. Also das ist, und bei der Geburt und was weiß ich. Also das sind, ich kann es nur so nehmen, wie ich das immer lese, bei denen, die wirklich Studien dazu machen und. Und da stehen lebenslange physische und psychische Folgen.
Ja, also das ahnt man auch schon. Also, und dann habe ich gehört, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das bestätigen, dass es schon, wenn man denn überhaupt, ich weiß, wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel hat, dass es schon auch dann, wenn einem so etwas widerfahren ist, die Möglichkeit der Rekonstruktion gibt. Kannst du da noch was zu sagen?
Von jeder Rekonstruktion, da kennen wir uns ja ein bisschen aus von Transmenschen. Also wenn wir jetzt eine Transfrau nehmen, die hat ja quasi einen Penis gehabt bei der Geburt und ist eine Frau, aber sagt sie selber und fühlt, dass ihr Gehirn ist eine Frau. Und dann muss dieser Penis umwandelt werden zu Klitorisanteilen und so weiter. Aber da ist ja alles da. Da ist ja erektiles Gewebe vom Penis und das zu Klitoris gemacht wird. Und selbst das ist schwer. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wenn der Film von dem auf der Welt allererst operierter Mensch, also Transfrau, The Danish Girl.
Ah, ja, der ist mit Eddie Redmayne, ne? Das habe ich gesehen neulich.
Und
das
da
ist
wird auch es, krass, ja. Ja, weil da wird es so ein bisschen, er stirbt ja tatsächlich von der zweiten OP. Und sie ist ohnehin immer eine Sie, aber sie lebte ja lange als Mann, weil es ja so neu war damals. Aber das, um die Frage zu beantworten, viele, viele Bereiche da unten sind Schleimhäute. Und man kann eigentlich kaum eine Schleimhaut zusammennähen, weil sie so dünn und fein porös, man das beschreiben, ist. Mhm. Also Rekonstruktion ist einfach sowieso mit großer Mühe, mit großem Schmerz und mit viel Unsicherheit verbunden. Und das Gewebe, worum es eigentlich geht, das Hocherektile, ist ja weg. Also kann man vielleicht ein bisschen optisch nachbessern, aber selbst das habe ich ja gesehen, wie das schief ging in dem Abdruck, in den ich jetzt, von dem ich gesprochen habe. Und weißt du was, wir müssen aufhören, aber ich muss dir sagen, ich sitze hier, ich mache das schon lange. Und ich merke das am ganzen Körper und ich überlege gerade, wie das für die Leute, die jetzt hier einen Podcast hören, die nicht erwartet haben, okay, man erwartet das vielleicht, wenn man weiß, wir haben es angekündigt, weibliche Beschneidung. Aber wenn ihr einhängt oder fertig seid, schüttelt euch, löst diese Spannung im Körper, weil das Thema hier ist, ich habe es am Anfang gesagt, ich müsste weinen. Und ich merke es auch, aber ich möchte es jetzt nicht. Und ich möchte einfach das so stehen lassen und den Podcast beenden.
Ja, ich merke das, wenn ich das noch als Rückmeldung geben darf, tatsächlich auch. Meine Atmung ist ganz flach.
Ja,
also die Anspannung ist extrem. Also wenn man da einfach so ein bisschen gedanklich auch mitgeht, ich werde mich auch gleich mal kräftig schütteln in der Hoffnung.
Und das ist übrigens traumatisches Mindmapping.
Ja.
Ich lese den Geist der Frauen, der es passiert ist, und stelle mir jetzt vor, wie es war, und ich sehe die Bilder.
Ja.
Und es ist traumatisch. Und wir stellen uns das gerade nur vor. Denen ist es passiert. Und jetzt habe ich eine letzte Frage. Was schätzt du denn, ist die Zahl von wie viele Frauen und Mädchen wurden Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung auf der Welt?
Okay. Oh, das ist ganz schwer. Also kann ich schwer schätzen.
Ja, das sind 200 Millionen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Gut, da sieht man auch mal, was es für eine Reichweite, ne? Also das ist schon, ja.
Ja.
Macht die Bilder im Kopf jetzt nicht angenehmer.
Nein. So, dann beenden wir einfach. Wir haben nächstes Mal lustigere Themen dann. Wir können ja kurz ankündigen.
Ja, genau. Das nächste Mal geht's dann um Jugendliche und Pornografie und was es so mit ihnen anstellen kann. Ne? Damit gehen wir dann beim nächsten Mal wieder rein. Und
was vielleicht auch nicht so lustig ist, aber das ist leichter. Also es ist
leichtere Kost. Porno
kann Nachteile haben, aber das kann auch Spaß bringen und so weiter. Also da haben wir, geht ja nicht so raus wie heute.
Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich noch mal zum Ende sagen, solltet ihr trotzdem Fragen haben zu dem Thema oder Anmerkungen, dann meldet euch gern entweder per E-Mail unter achcom@rnd.de, achcom in einem Wort @rnd.de oder per Direktnachricht über unseren Insta-Account achcom-podcast. Wir greifen, wann immer es möglich ist, eure Fragen gern auf und Anregungen auch.
Ganz klar. Also. Ja.
Und damit gehen wir raus für heute und sagen tschüss.
Tschüss. Ich will gehen, Caro. Ich will mich schütteln gehen.
Ja. Tschüss. Schüttel dich kräftig. Ich mich auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.